Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ist es ein Zufall, dass in unserer Zeit europafeindliche Kräfte wieder stärker werden? Die Erinnerungen an die Zeit bis 1945 verblassen. Die Menschen, die erlebt haben, was es bedeutet, wenn sich die Staaten Europas bekriegen, sterben. Aber ihre Stimmen sollen nicht verstummen. Deshalb gibt es jetzt ein Projekt zum Aufbau eines europäischen Archivs der Stimmen. Charlotte von Bernstorff stellt es vor.
Ich höre noch dabei ein Radio, so ein Piep, Piep, Piep hat es gemacht, dann hat es geheißen, Anflug einer irgendwas auf Wien. Dann hat man von fern schon gehört, das ist immer lauter und lauter und lauter geworden. Da war ein kleiner Rucksack gepackt für mich, da war ein Kasperl drauf, ohne den bin ich nämlich nie schlafen gegangen. Und dann habe ich schon den Rucksack gepackt und bin in den Keller.
Hanna Molden war damals noch ein kleines Kind, aber ihre Erinnerungen an die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg sind stark. Auch an die Zeit, als der Krieg zu Ende war.
Mit welchem Gefühl haben Sie als junger Mensch in die Zukunft geblickt? Erinnern Sie sich daran noch?
Ohne Angst. Ich weiß noch, wie Hunger war. Ich habe also Hunger erlebt. Und dann plötzlich war die Frage Hunger kein Thema mehr. Dann, es wurde alles reicher, es wurde alles gepolsterter. Es ging immer aufwärts. Ich weiß also zum Beispiel von vielen jüngeren Menschen, die nie eine Bombe fallen hören haben. Jetzt denke ich mir, so diese Generation wie mein Enkel und die anderen Enkel, die werden das schon meistern, ihre Welt. Die machen das schon. Aber sie ist, glaube ich, also sie wird sich sehr weit entwickeln von diesen, sagen wir, 50 bis, sagen wir, 90, das sind 40 Jahre, aufwärts gehen, Friede, nichts passiert. Du lebst im Paradies eigentlich.
Die fast 80-jährige Hanna Molden wohnt in Wien, im schicken ersten Bezirk nahe des Wiener Rings. Sie ist Journalistin und Witwe des Verlegers und Widerstandskämpfers Fritz Molden. Ihr gegenüber sitzt Anna-Maria Wallner, ebenfalls Journalistin. Sie ist eine von 40 jungen Interviewerinnen und Interviewern aus ganz Europa, die sich ein großes Projekt vorgenommen haben.
Das Projekt haben wir ins Leben gerufen,
erzählt die Schriftstellerin Nora Bossong.
Weil es aus unserer Sicht wichtig ist, dass man eine Perspektive auf Europa findet, die durch Erfahrung, auch durch vielleicht enttäuschte Hoffnung oder erfüllte Hoffnung geprägt ist. Und die Frage nach Europa, wie es jetzt ist, wie es werden könnte, glaube ich, kann man nicht ohne einen Blick in die Vergangenheit und in das, was geschehen ist, stellen.
Das ist das entscheidende Ziel, dass wir am Ende wirklich ein bisschen was anderes erzählen können als eine jüngere Generation über Europa, als nur das, was die Politiker meinen, was die EU ist.
Die Motivation von Nora Bossong und dem Journalisten Simon Strauß erinnert an Stefan Zweig. Anfang der 1930er Jahre betonte der in seinen Europareden die Notwendigkeit einer emotionalen Bindung zu Europa. Die könne man nur über eine Auseinandersetzung mit der gemeinsamen Geschichte erreichen. Seine Hoffnung richtete er auf die junge Generation, jene Generation, die wenig später erlebte, was es bedeutet, Europa nicht als gemeinsamen Lebensraum zu verstehen, sondern einen großen Krieg in Europa zu entfesseln.
Hello everyone, I'm Harris, or Harris. I come from Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Im Ballinhaus, dem Hauptsitz der Reederei Hapag-Lloyd, konnte man in der großen Schalterhalle früher Schiffstickets zur Atlantiküberquerung kaufen. An einem kalten Januartag haben sich hier Europäerinnen aus über 30 Ländern versammelt. Die meisten von ihnen kennen sich nicht. Manche kennen nicht einmal die Initiatoren des Projekts, das an diesem Wochenende seinen Anfang nimmt. Eine der Interviewerinnen ist Mariana aus Albanien.
Ich wurde von Jan für das Projekt vorgeschlagen. Er erklärte mir, dass es ein großes Projekt über das kollektive Gedächtnis von Menschen aus Europa sei. Für mich ist das interessant, weil ich mich immer als Teil Europas gefühlt habe, ohne dass Albanien Teil der Europäischen Union ist. Daher scheint es mir auch sehr richtig, dass ich in diese Runde eingeladen wurde.
Die Teilnehmenden haben in den folgenden zwei Jahren die Aufgabe, europäische Zeitzeugen in ihren Heimatländern zu interviewen. Menschen, die zwischen 1920 und 1940 geboren sind, sollen ihre persönlichen Lebensgeschichten erzählen. So soll ein europäisches Archiv der Stimmen entstehen, auf das spätere Generationen zurückgreifen können. In wechselnden Runden werden erst einmal Fragen für die Interviews erarbeitet.
It's actually quite a task to ask an individual person to reflect upon these broader changes.
And I don't think that's what we should be doing.
Okay.
Die EU hat abgelehnt, das Projekt zu fördern. Zu wenig Punkte auf der Output-Skala. Zustande gekommen ist es durch die Unterstützung von Stiftungen trotzdem. Das Archiv der Stimmen wird von bekannten Intellektuellen wie der Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels Aleida Aßmann begleitet. Auch der Soziologe Heinz Bude gehört zu den Unterstützern.
Die größte Schwierigkeit ist darin, die Verbindung zwischen persönlichen Geschichten und kollektiven Belangen hinzukriegen. Denn man findet nur dann eine innere Verankerung in Europa, wenn man etwas aus den persönlichen Geschichten heraus destillieren kann. Und ich hoffe, dass Ihnen das gelingt, dass die Frage von Europa am Ende immer auch eine Frage einer persönlichen Involvierung in Europa ist.
Der polnische Gewerkschafter Henryk Wujec stammt aus einer Bauernfamilie und war einer der führenden Köpfe der Solidarność, der Oppositionsbewegung in Polen, die die Befreiung vom Kommunismus im ganzen Ostblock ins Rollen brachte.
Ende August 1980 hielt fast das ganze Land inne. Überall drohte Streik und die Autoritäten fühlten die Pistole auf der Brust. Also unterzeichneten sie. So entstand die Solidarność-Bewegung. Wir waren zu dieser Zeit im Gefängnis. Denn sie wussten, wenn sie uns nicht einsperren, können sie die Welle nicht mehr aufhalten. Aber es war bereits zu spät. Die Maschine rollte schon.
Noch war der Kontinent durch den eisernen Vorhang geteilt. Aber Europa war schon damals der Resonanzraum für die Oppositionellen, als Freiheitsraum. Und sie selbst vermittelten in anderen europäischen Ländern das Gefühl, nicht allein zu sein und machten Mut, sich ebenfalls aufzulehnen. Lange Zeit hatte in Europa vor allem der Hochadel europäisch gedacht, sich europäisch vernetzt und Kriege geführt. Dass Europa ein von allen geteilter Lebensraum sein kann, ist historisch betrachtet eine junge Erfahrung. Diese Erfahrung, über persönliche Geschichten zu stärken, ist das Anliegen des Interviewprojekts. João Francisco ist 23 Jahre jung und Portugiese. Er hat Professor Adriano Moreira interviewt. Der 96-Jährige war Überseeminister in Portugal und damit einer der führenden Politiker des Landes. Seine Erinnerungen sind geprägt von der Politik der frühen Nachkriegsjahre, als die ersten Schritte zu einer europäischen Vereinigung unternommen wurden.
Ich erinnere mich manchmal an die Interventionen von Jean Monnet. Er hatte nie ein wichtiges politisches Amt inne, aber seine Gedanken waren entscheidend. Sei es im Ersten Weltkrieg, wo er sich für die Unterstützung der Alliierten einsetzte, sei es im Zweiten Weltkrieg oder bei der Gründung der Europäischen Union. Aber am Ende seines Lebens sagte er in seinen Memoiren, wenn es heute wäre, würde ich nicht mit Wirtschaft anfangen, sondern mit Kultur. Es ist ein wirtschaftliches Projekt und es wächst kontinuierlich. Das gibt Europa eine Art interne Hierarchie, die nicht gut ist. Deswegen sprach Jean Monnet von der Kultur. Was Europa braucht, ist eine gleichberechtigte Würde, keine hierarchische Überlegenheit einiger Länder.
Wir werden weiter verfolgen, wie sich das Projekt entwickelt. Charlotte von Bernsdorf stellte den Aufbau eines europäischen Archivs der Stimmen vor. Die Vereinigten Staaten von Europa. So etwas wird es vermutlich nie geben. Keine USE nach dem Vorbild der USA. Zu verschieden haben sich die Völker und Länder entwickelt. Auf der anderen Seite sind alle miteinander verflochten, nicht erst durch die EU, sondern seit Menschengedenken. Eigentlich ist es blöd, dass dann alle nur ihren eigenen Blick auf die Geschichte haben. Und eine Leistung, wenn man versucht, diese Engstirnigkeit zu überwinden. Deutschland und Polen bemühen sich immerhin darum. Ein deutsch-polnisches Schulbuch soll europäische Geschichte vermitteln. In dieser Woche ist der dritte von 4 Bänden vorgestellt worden über das 19. Jahrhundert. Martin Sander stellt die Gemeinschaftsarbeit vor.
Wir sind ja gerade beim interessanten Teil.
Im Konferenzsaal des Deutschen Historischen Instituts in Warschau sitzen Lehrer, Wissenschaftler und Experten in kleinen Gruppen zusammen. Sie diskutieren und üben gemeinsam den Umgang mit einem neuen deutsch-polnischen Geschichtsbuch.
Die Freiheit der Justiz in der Quelle, ob man die verhandelt im Geschichtsunterricht.
Eine sehr aktuelle Forderung in Polen heute.
Leider ja. Und das ist, aber das zeigt auch die Verknüpfung zwischen 1989 und gegenwärtiger Situation.
Am Lehrwerk Europa, unsere Geschichte, arbeiten seit über 10 Jahren Historiker und Schulbuchexperten, Lehrer, Ministerialbeamte und Politiker. Projektkoordinator auf polnischer Seite ist der Historiker Igor Konkolewski, Leiter des Zentrums für historische Forschung in Berlin-Pankow, einer Zweigstelle der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Konkolewski nennt das gemeinsame deutsch-polnische Schulbuchprojekt einzigartig, auch deshalb, weil Lehrer schon vor seiner Drucklegung einbezogen werden.
Jest jedynym tego rodzaju gremium na świecie.
Diese Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern entstand vor 2 Jahren und arbeitet mit der deutsch-polnischen Schulbuchkommission zusammen. Keine andere Kommission auf der ganzen Welt verfügt über ein solches Gremium von Praktikern, von Lehrerinnen und Lehrern, die sich aktiv an der Entstehung eines bilateralen Schulbuchs beteiligen. Sie diskutieren die noch im Entstehen begriffenen Kapitel und bringen vor der Veröffentlichung ihre Kritik an. Sie zeigen uns, was man verbessern könnte oder korrigieren müsste.
Uwagi, co należy poprawić, co należy skorygować.
In Band 3 von Europa, unsere Geschichte, geht es um das lange 19. Jahrhundert, das bis zum Ende des Ersten Weltkriegs reicht. Es ist eine Zeit, in der sich verstärkt nationale Sichtweisen auf die Geschichte durchsetzen, die bis heute nachwirken.
Zum Beispiel die Befreiungskriege, die in Deutschland diese Bezeichnung hat, sind aus polnischer Perspektive völlig was anderes. Ja. Man hat nicht gegen Napoleon gekämpft, sondern zusammen mit Napoleon gegen anderen, also gegen die Besatzungsmächte.
Sagt Dominik Pick vom Polnischen Zentrum für historische Forschung in Berlin. Preußen, Österreich und Russland waren im 19. Jahrhundert die Besatzungsmächte, die Polen unter sich aufgeteilt hatten. Die Polen besaßen keinen eigenen Staat, aber sie entwickelten ihre eigene nationale Geschichtsschreibung.
Also das ist ein kleines Beispiel, weil es jetzt ziemlich schwierig ist, eine gemeinsame Narrative zu finden, das zu erzählen. Wir haben uns ja vor allem an den Fakten konzentriert, also was ist ja passiert. Wir haben auch diese verschiedenen Forschungen gezeigt und dann die Schüler und Schülerinnen konnten sich jetzt eigene Meinung bilden aufgrund von den Quellen, die da im Schulbuch dargestellt werden.
Bei anderen Themen des 19. Jahrhunderts treten nationale Sichtweisen in den Hintergrund. Stattdessen werden globale Probleme sichtbar. Marcin Wiat koordiniert Europa, unsere Geschichte von Seiten des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig.
Was in Band 3 besonders zum Tragen kommt, das ist die Industrialisierung. Sie brachte neue Chancen, aber veränderte ja auch die Lebensbedingungen der Menschen, und zwar nicht nur zum Besseren. Einerseits bildeten sich neue Zentren, auch neue Zentren des Reichtums. Andererseits litten Arbeiterinnen und Arbeiter weiterhin Not. Und nicht zu vergessen sind ja dabei auch die Folgen für unsere Umwelt. Damals wurden industrialisierte Regionen Europas, in England, aber auch im Ruhrgebiet, eben in Oberschlesien, in Ostgalizien, in Mondlandschaften verwandelt. Und wenn wir wirklich ins 19. Jahrhundert blicken, dann decken wir sehr viele Ähnlichkeiten, Parallelen zu Fragen, die sich heute auch uns allen stellen. Wie wir mit Brüchen unserer Zeit, wie wir damit eigentlich umgehen wollen.
Marcin Wiat stammt aus einer deutschen Familie aus Opole, zu Deutsch Oppeln, im seit 1945 polnischen Oberschlesien. Er ist zweisprachig aufgewachsen und findet, dass man bei allen Nationalitätenfragen, den Übergangszonen, Vermischungen und Mehrfachidentitäten im Geschichtsunterricht zu wenig Platz einräumt. Beispiele liefert ihm gerade das 19. Jahrhundert.
Die Polen haben ja im preußischen Teilungs- oder Besatzungsgebiet eine sehr interessante, auch durchaus auch kooperierende Einstellung entwickelt gegenüber Preußen, empfanden sich als Preußen. Es gab natürlich auch andere Entwicklungen. Ja. Es gab immer wieder große Kreise derjenigen, die sich ja natürlich für die Unabhängigkeit Polens einsetzten und sich nicht vorstellen konnten, Teil eines deutschen Staates, dann nach 1871 im Deutschen Reich zu leben. Aber die Einwirkungen, auch der Einfluss der Polen, also dieser immer noch nicht wirklich präsenten Bevölkerungsgruppe, selbst in Deutschland, das ist natürlich etwas, was ins Schulbuch gehört oder in die Schulbücher gehört. Und das ist bislang nicht wirklich der Fall.
Zweifellos bringt das gemeinsame Projekt mehr polnische Geschichte ins deutsche Schulbuch. Wohl auch deshalb unterstützt die seit 4 Jahren amtierende nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau das gemeinsame Lehrwerk, auch wenn sie sich ansonsten kaum um eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland bemüht. Der polnische Historiker und Projektkoordinator Igor Konkolewski betont:
Oparcie tego projektu, który został oficjalnie zainicjowany przez ministrów zagranicznych Polski i Niemiec w 2008 roku.
Die Förderung dieses Projekts, das 2008 von den damaligen Außenministern Polens und Deutschlands offiziell initiiert wurde, ist sehr stabil, eigentlich die ganze Zeit über, auch nach dem Regierungswechsel in Polen 2015.
Und die polnische Regierung ist höchst daran interessiert, dass zum Beispiel in Deutschland ein Schulbuch zum Einsatz kommt, in dem tatsächlich diese ostmitteleuropäischen Perspektiven viel stärker präsent sind. Ganz einfach auch die polnische Perspektive.
Glaubt Marcin Wiat, Konkolewskis Partner vom Braunschweiger Georg-Eckardt-Institut für internationale Schulbuchforschung. Wiat sieht im deutsch-polnischen Schulbuch Europa, unsere Geschichte ein Vorbild für weitere Vorhaben dieser Art.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, also ein slowakisch-ungarisches Geschichtsbuch, ja, oder polnisch-ukrainisches Geschichtsbuch, deutsch-russisches Geschichtsbuch zum Beispiel, ja, oder eben deutsch-dänisches. Aber es ist nun wichtig, dass da auch Europa bestimmte Anreize schafft für solche bilateralen oder multilateralen sogar Vorgehensweisen in der Bildung. Die brauchen wir. Ne? Bildung ist ein Kitt der Gesellschaft. Und je mehr wir hier gemeinsames Arbeiten haben, umso besser.
Martin Sander über den 3. Band eines deutsch-polnischen Schulbuchs. Nächstes Jahr soll der 4. und letzte Band folgen über das Schlimmste, das 20. Jahrhundert.